Und ich habe wieder einen Gast für unser drittes Thema in der September-Folge. Das ist wieder Jana. Mit Jana habe ich ja schon über das Team Timeout gesprochen und über Anästhesie bei zystischer Fibrose. Und heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema. Wir haben 3 Jahre lang Anästhesie-Intensivmedizin-Podcast gemacht, ohne drüber zu reden. Irgendwann muss es sein. Es geht um die maligne Hyperthermie. Ihr müsst verzeihen, dass ich dieses Soundboard einmal benutzen musste. Ich hoffe, es nervt nicht zu sehr, aber die Nemesis der Anästhesisten muss gebührend angekündigt werden. Jana, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich auch.
Wollen wir gleich ins Thema starten?
Unbedingt.
Maligne Hyperthermie, hast du schon eine erlebt?
Ja.
Okay, ich noch nicht.
Also ich habe keine echte, richtige im Vollbild havarierende, halt maligne Hyperthermie erlebt, aber zumindest bis zum Acetakrampf ging es, bis wir mit dem Natrolen angefangen haben.
Okay, ja, ich habe noch nichts in der Richtung erlebt, noch niemals den Verdacht äußern müssen in meinem Leben.
Ich kenne auch kaum jemanden.
Und man muss auch sagen, so von der Epidemiologie her, es wird nicht zwangsläufig jeder Anästhesist in seinem Berufsleben eine erleben, ne?
Und auch nicht jede Anästhesistin.
Ja, du hast absolut recht.
Nein, das war nur gerade die letzten Tage, war dieses Gender-Thema ziemlich groß und ich achte jetzt schon vermehrt auch wieder drauf, das irgendwie einfließen zu lassen.
Ich bin da voll auf deiner Seite, gebe aber auch zu, dass es mir selbst manchmal schwerfällt, so im Eifer des Gefechts, weil man einfach ja auch anders erzogen, also was erzogen, ja, anders ist so. aufgewachsen ist.
Merke ich auch, mir fällt es auch unglaublich schwer und ich muss mich immer wieder dran erinnern und mich hält echt so ein bisschen der Gedanke bei der Stange, zu wissen, dass unsere Kinder das irgendwann ganz automatisch machen werden, weil die so groß werden.
Ja, komplett auf deiner Seite oder auf der Seite von allen, aber schwierig ist es trotzdem, wenn man anders aufgewachsen ist, sich da zu disziplinieren.
Aber was ist nicht schwierig im Leben?
Ja, was kann man noch zur Epidemiologie sagen, um mal vom Gendern wegzukommen?
Ja, also so selten, wie das suggeriert wird, tritt die tatsächlich gar nicht auf, sondern, naja gut, doch, sie tritt schon selten auf, aber einer von 2.000 bis 3.000 Menschen hat tatsächlich eine genetische Veranlagung, überhaupt eine maligne Hyperthermie zu kriegen. Die ist komplett unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit oder Geschlecht, tritt überall auf der Welt auf. Und es ist sehr schwierig einzugrenzen, wann spezifische Symptome auftreten. Also perioperativ ist es mit 1 von 5.000 bis 1 von 100.000 PatientInnen beschrieben, was ja eine sehr, sehr große Range ist. Das liegt, glaube ich, daran, dass man das oft gar nicht klar abgrenzen kann und dass die MH, wenn man sie eben früh behandelt, das Vollbild oft gar nicht entfaltet und auch nicht immer unbedingt im Nachhinein dann eine Muskelbiopsie gemacht wird.
Ich glaube, das ist ein Problem, dass viel Verdacht geäußert wird, wenn so ein unklarer intraoperativer Zwischenfall ist. Das könnte auch eine MH gewesen sein, dass dann aber dem Ganzen nicht weiter auf die Spur gegangen wird. Und besonders noch schlimmer, viele Daten davon sind ja aus den 70ern und da war das, glaube ich, noch viel mehr so.
Also. Ja. Jedenfalls tritt sie bei Kindern häufiger auf als bei Erwachsenen. Medians bei 18 Jahren ungefähr. Und also dass es zu einer wirklich lebensbedrohlichen MH-Krise, also dem Vollbild der malignen Hyperthermie kommt, ist sehr selten. Also wird mit 1 zu 10.000 bis 1 zu 250.000 beschrieben. Das heißt, es wird nicht jeden und jede von uns irgendwann mal erwischen wahrscheinlich.
Ja.
Männer kriegen es übrigens öfter als Frauen. Spannenderweise. Keiner weiß wieso.
Besonders wenn die genetische Disposition gleich verteilt ist, ist witzig.
Ja.
Männer haben vielleicht mehr Muskelmasse, aber dass deswegen das Vollbild stärker ausgeprägt ist, weiß ich nicht.
Die Rezeptoren, entweder es trifft alle oder es trifft keinen.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass das Vollbild gerade mit Temperaturanstieg, umso mehr Muskel da betroffen ist, umso schneller geht's, aber da bin ich auch nicht sicher.
Achso, du meinst, dass man das quasi bei Männern eher sieht, dann die Ausprägung. Genau. Ja, das kann natürlich sein, das stimmt.
Aber wir sind schon so ein bisschen eingestiegen, reden wir über die Physiologie der Muskelkontraktion und die Pathophysiologie.
Ja, genau. Also MH ist natürlich die größte Angst des Anästhesisten oder der Anästhesistin. Davon wird immer erzählt und es ranken sich große Mythen darum. Was passiert da jetzt eigentlich? Also makroskopisch gesagt bedeutet es im Endeffekt, dass der Patient oder die Patientin durch manche Medikamente getriggert wird, die fast ausschließlich in Narkose verwendet werden und der Stoffwechsel einfach völlig aus dem Ruder gerät, der Muskelstoffwechsel. Viel Stoffwechsel bedeutet natürlich auch viel Wärmeproduktion. Das kennt man aus dem echten Leben auch. Und im Endeffekt hat die Muskelzelle mit Kalzium zu kämpfen, und zwar mit viel zu viel zu viel Kalzium.
Genau.
Aber um genau zu verstehen, was da passiert, müssen wir ein bisschen Zellphysiologie machen.
Im Endeffekt ist es ja nun so, wir überlegen uns, dass wir den Arm heben, dann kommt es zu so ein paar neuronalen Verschaltungen, die ich im Studium mal konnte, die ich mittlerweile auch nicht mehr drauf haben, und irgendwann gibt es eine neuromuskuläre Übertragung und der Reiz geht auf den Muskel über und die Zellmembran vom Muskel, da läuft das Aktionspotenzial drüber und geht irgendwann in den T-Tubulus. Und im T-Tubulus sitzt ein Spannungssensor, das ist der Dihydropyridinrezeptor.
Genau, merken.
Merken, genau. Und der nimmt diesen Reiz wahr und gibt ihn an den Ryanodinrezeptor weiter. Und das ist vereinfacht gesagt ein Kalziumkanal im sarkoplasmatischen Retikulum. Das sarkoplasmatische Retikulum ist der Kalziumspeicher unserer Zelle. Es sind immer so tolle Bilder, Kalziumspeicher, Kraftwerk, die Mitochondrien. Ja, also es ist der Kalziumspeicher.
Das ist das, was in normalen Körperzellen das endoplasmatische Retikulum ist. Nur in den Skelettmuskelzellen ist da halt fast ausschließlich Kalzium drin, weil genau das eben gebraucht wird, um die Funktionsfähigkeit der Zelle zu gewährleisten.
Absolut. Und dann kommt da Kalzium raus und der Muskel kontrahiert und dann geht der Kanal irgendwann wieder zu, wenn alles gut läuft. Und das Kalzium wird durch eine ATP-abhängige ATPase wieder ins sarkoplasmatische Retikulum gepumpt. Ja, und was ist, wenn die Leute eine MH haben?
Ja, dann ist blöd. Die haben dann nämlich eine Mutation in dieser Signalkaskade. Meistens ist es der Ryanodinrezeptor, der betroffen ist, selten auch der Dihydropyridinrezeptor. Nur in 1% der Betroffenen ist es der zweite. Manchmal ist es auch völlig unabhängig von identifizierbaren Mutationen. Da weiß man nicht, warum das passiert. Es ist nun so, dass die PatientInnen mit den besagten Mutationen irgendeiner Triggersubstanz ausgesetzt werden. Ich sage später noch, was das sein kann. Und plötzlich gehen alle Kanäle auf und die Calcium-Ionen strömen völlig unkontrolliert ins Zellplasma ein. In der makroskopischen Welt bedeutet das, die Muskeln kontrahieren ungebremst und das Kalzium muss alles wieder zurückgepumpt werden, bedeutet ATP-Verbrauch ohne Ende. Einmal für die Muskelkontraktion natürlich, was über Aktin-Myosin-Fasern funktioniert, und dann auch zum Zurückpumpen des Kalziums ins sarkoplasmatische Retikulum.
Wo es ja wieder Zelle, raus kann, weil der Rezeptor noch offen ist.
Also genau, der Kanal bleibt ja offen und das geht immer weiter im Kreis rum. Ja. Die Zelle arbeitet und arbeitet und arbeitet. Dann wird irgendwann auch der Sauerstoff knapp. Es kommt zum Laktatstoffwechsel und der Laktatspiegel steigt. Der Patient oder die Patientin wird azidotisch und verbraucht einfach unglaublich viel Energie, die dann im Endeffekt auch eine gesteigerte Wärmeproduktion mit sich bringt.
Ja. Was Jana hier gerade schon super umrissen hat, ist das Grundproblem der MH. Das ist nämlich Hypermetabolismus. Also einfach ganz, ganz viel Stoffwechsel, viel ATP-Verbrauch zu der Calcium-ATPase, die ganz viel ATP verbraucht. Der Muskel selbst verbraucht ja auch ATP in dem Moment. Genau. Und was ich auch nochmal betonen will, einfach weil ich es wichtig finde, es sind nur ungefähr 51% der Mutationen überhaupt identifiziert. Bei der Hälfte der Patienten wissen wir gar nicht, was da genau mutiert ist. Die Vermutung liegt nahe, dass es auch irgendwo in diesem Signal, in dieser Signalkaskade drin ist. Aber wir haben die Mutationsstelle noch nicht identifiziert. MH-Risiko, gibt es irgendwelche Patienten, wo wir vorsichtig sein müssen?
Ja, natürlich. Also wir fragen ja in jedem Prämedikationsgespräch, gerade besonders bei jungen Patientinnen und bei Patientinnen, die noch nie eine Narkose hatten, ob es in der Familie oder bei Ihnen selbst irgendwelche Muskelerkrankungen gibt. Was ungewöhnlich ist, weil wir Anästhesistinnen interessieren uns ja eigentlich immer nur für den Atemweg. Was ist das für eine plötzliche Obsession mit den Muskeln? Da wollen wir natürlich einfach gucken, ob irgendwas in diesen muskulären Signalkaskaden unter Umständen schon vorerkrankt sein könnte, weil das bei manchen Muskelerkrankungen eben eine Prädisposition für eine MH bedeuten kann. Das muss man natürlich nicht bei jeder Myopathie davon ausgehen, dass der Patient oder die Patientin ein MH-Risiko hat. Das ist natürlich unnötig und unter Umständen auch gefährlich, weil man eben dann immer eine triggerfreie Narkose machen würde und die nicht unbedingt immer sinnvoll ist bei den Patientinnen und Patienten. Aber es gibt ein paar, die man im Kopf haben sollte. Das ist das Central Core Disease, das Multimini-Core Disease, das King-Denborough-Syndrom, die Nemaline-Myopathie und die Hypokaliämie periodische Paralyse.
Ehrlicherweise, ich kann mir die nicht merken. Also Central Core Disease und Multi-Mini-Core Disease kann ich mir noch merken. Also einfach, weil es, finde ich, griffig ist. Man muss einfach wissen, wo es steht, ne? Also wenn du einen Patienten hast, der eine Myopathie hat, dann muss man einfach im Zweifel doch nochmal das Buch oder das Smartphone seines Vertrauens bemühen und nochmal nachgucken, ob...
Im Podcast seines Vertrauens.
Ja, das ist ja in der Prämedikationsambulanz manchmal ein bisschen schwierig, nochmal kurz Podcast machen.
Es gibt ja die Shownotes zum Glück.
Genau, aber man muss einfach auf dem Plan haben, dass es das gibt. Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über Hypermetabolismus geredet. Wie äußert sich das Ganze dann bei den Patienten? Worauf müssen wir achten, wenn wir so eine Narkose machen?
Ja, klinisch sieht man natürlich als erstes starke Muskelkontraktionen. Die sehen wir oft halt nicht, weil die Patienten abgedeckt sind, klar. Der Start von so einer MH-Krise oder von so einer MH-Symptomatik ist eigentlich so gut wie immer ein Masseterkrampf, ein Trismus. Die kriegen eine Tachykardie, jetzt vorsichtig, nicht bei jeder Tachykardie gleich an eine MH denken, die darf einfach nicht anderweitig erklärbar sein. Und das CO2 steigt endexpiratorisch richtig stark an. Also als diagnostische Grenze wurde in einem Artikel 60 mm Hg geschrieben. Das heißt, wenn ihr die Normo ventiliert und die steigen bis über 60 an, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es eventuell gleich brenzlig werden könnte. Mhm. Pun intended.
Ja, genau. Also da muss man beim CO2 sagen, natürlich, wenn wir nicht die ganze Zeit anpassen. Das ist ja, glaube ich, so ein, kommen wir gleich nochmal zu, das, was dann einfach häufig passiert.
Wichtiger Punkt ist, wenn die Patienten voll relaxiert sind mit beispielsweise Esmeron oder Atracurium, schützt das nicht vor einer MH. Also man könnte ja jetzt meinen, ja gut, dann passiert da nichts, aber die Signalkaskade läuft trotzdem ab. Das Calcium wird trotzdem ausgeschüttet, muss genauso wieder zurückgeschafft werden. Das wird trotzdem Wärme produziert, es wird trotzdem CO2 produziert.
Genau, es ist ja einfach auch so, dass, ich meine, was macht die Blockade, die wir normalerweise machen? Esmeron, das macht ja quasi Acetylcholin-Blockade, das heißt neuromuskulär. Es werden aber ja immer einzelne Reize durchgelassen. Das sehen wir ja zum Beispiel auch beim TOF oder so. Also, und diese einzelnen Reize reichen, um diese pathologische Signalkaskade auszulösen. Und wenn die einmal läuft, dann läuft sie. Dann ist das unabhängig davon. Hyperthermie, da muss man, glaube ich, kurz drüber reden. Das wird ja, es steckt im Namen drin und es wird immer so als das Hauptsymptom gesehen. Und das wird häufig als Spätsymptom beschrieben.
Ja.
Das ist es klassischerweise auch, weil einfach der Temperaturanstieg, wobei hier schon durchaus manchmal von 1 Grad in 5 Minuten gesprochen wird, also auch schon massiv. Wie schnell es wirklich geht, da legt sich keiner so richtig fest. Aber jetzt mal zu Früh- und Spätsymptomen mal kurz. Ich glaube, dass es, und da bin ich nicht der Einzige, gibt auch einige andere Autoren, die das glauben, dass es so ist, dass wir gerade die Tachykardie und das steigende CO2 häufig, ich sage jetzt mal, wegignorieren. Beim CO2 ist es so, wir messen es die ganze Zeit, wir sehen, es steigt an, wir steigen die Atemfrequenz, das Minutenvolumen und dadurch wird das, glaube ich, lange verschleiert. Und die Tachykardie, dann denkt man, okay, vielleicht hat der Patient einen Volumenmangel, der hat Schmerzen. Und die anderen Symptome wie Hautrötung, Masseterkrampf, Schwitzen, den nehmen wir nicht wahr, weil der Patient abgedeckt ist und weil wir uns den Patienten viel zu selten angucken. Ich möchte mich da bewusst mit reinnehmen, aber das ist ja doch etwas, was man unter den Tüchern häufig vergisst. Und deswegen kann die Hyperthermie dann doch wieder ein frühes Symptom sein, weil wir die anderen Symptome einfach zu gut wegignorieren können.
Ja gut, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Klinik ähnlich ist, aber bei uns ist es auch regelmäßig ein Kampf mit den Allgemeinchirurgen. Darf der Bügel dahin? Da muss der Operateur oben am Kopf stehen, da muss der da drüber gucken. Man hat oft überhaupt nicht die Möglichkeit, den Patienten oder die Patientin anzuschauen. Ich möchte meine Patienten und Patientinnen immer gerne sehen, aber man muss halt trotzdem Kompromisse machen mit den
Operativen. Genau, es sind Kompromisse mit den Operativen und es ist ja einfach mittlerweile so viel Monitoring, was ja gut ist. Also die Patienten profitieren ja in der Sicherheit vom Monitoring, dass man aber vielleicht auch in unserer Generation Anästhesisten dieses Patienten angucken ein Stück weit verlernt hat, weil man sich halt doch sehr auf die ganzen Messwerte verlässt.
Ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, immer so. Also das klingt zu blöd, aber umso mehr Monitoring dran ist, umso mehr vergisst man das. Was zusätzlich noch Symptom da ist, beziehungsweise nicht als Symptom, sondern als Spätsymptom, und diesmal ist wirklich ein Spätsymptom, ist, dass die O2-Konzentration im Muskel abnimmt.
Einfach durch den erhöhten Energieverbrauch. Das kostet einen Haufen O2, produziert einen Haufen CO2, das ist das, was wir dann auch sehen. Tatsächlich führt es in letzter Konsequenz zum Muskelzerfall und dadurch auch zur Rhabdomyolyse. Also die Patienten verglühen nicht nur quasi von innen, sondern die bauen ihre Muskeln einfach komplett selbst ab. Die nekrotisieren, es entsteht Laktat zusätzlich zu der respiratorischen Azidose, die sie durch die Hyperkapnie sowieso schon haben. Kriegen sie noch eine metabolische Azidose dazu und das trägt natürlich schwere Organschäden, Herzrhythmusstörungen bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand im Vollbild der MH nicht selten. Akutes Nierenversagen, Krampfanfälle, Verbrauchskoagulopathien mit sich. Entschuldigung, ich bin Zustand nach Dienst. Am Ende steht der Tod natürlich. Wenn man eine MH nicht therapiert, ist das kaum zu überleben.
Ja, genau so ist es. Ja, da muss man auch so ein bisschen drauf eingehen, dass es ja nicht nur die Maximalform gibt.
Es gibt verschiedene Ausprägungen. Also es in ansteigender Schwere fängt es an mit der abortiven MH. Das ist quasi das Chamäleon unter den malignen Hyperthermien. Fängt langsam an, fällt oft erst Stunden nach Ende der OP auf, wird auch oft verwechselt mit Sepsis oder malignen neuroleptischen Syndrom zum Beispiel. Es gibt auch gar nicht unbedingt einen CO2-Anstieg. Die abortive Form ist auch nicht unbedingt letal, aber man muss gucken, weil die jederzeit quasi einen fulminanten Verlauf einnehmen kann und dann entsprechend auch behandelt werden muss.
Absolut. Ich glaube aber, dass die abortive oft gar nicht erkannt wird. Ne? Also wenn sie nicht exacerbiert, dann können wir die einfach heutzutage, was ich vorhin gesagt habe, viel zu gut wegignorieren.
Ja. Die nächste Form ist die moderate MH. Das ist ja die bekannten Symptome, die wir jetzt schon alle geschildert haben, aber nicht so, dass es lebensbedrohlich werden würde. Die kriegt man ganz gut auch behandelt und wieder runter ventiliert. Die kann aber auch jederzeit exazerbieren. Genau. Und dann kommt natürlich die fulminante MH-Krise mit der wunderschönen Alliteration, die ich nicht verwenden darf, weil keiner weiß, was Mayhem ist. Das ist die Vollausprägung der Symptome eben bis hin zum letalen Ausgang.
Ich finde Muscular Meltdown und Meltdown ist ja nun die
Meltdown war auch gut.
Die Kernschmelze finde ich großartig, weil es ja genau das ist. In einer Kernschmelze laufen die ganzen Prozesse unkontrolliert ab. Also bei Meltdown und bei MH ist das ja irgendwie auch so. Also
die fulminante MH-Krise ist der Muscular Meltdown.
Genau.
So.
So, jetzt ein für alle Mal.
Jetzt musst du dein Soundboard wieder anmachen. Warte, ich sag noch mal, warte. Muscular Meltdown.
Ah, nicht der perfekte Sound dafür, ne?
Nee, es müsste ein Dun, Dun, Dun.
Ja, habe ich nicht.
Ja, so ist das gut. Manchmal.
Ja, was sehen wir im Labor? Also bei diesem Muscular Meltdown in der BGA haben wir schon gesagt, zunächst eine schwere respiratorische Azidose, im Verlauf dann auch eine metabolische Azidose und dann haben wir eine kombinierte natürlich. Wie es bei einer Azidose so ist, haben wir niedrigen Base Excess, wir haben einen hohen Laktatspiegel aufgrund des ganzen Energieverbrauchs. Die Hyperkapnie, das ergibt sich aus der respiratorischen Azidose.
Wenn wir nicht schon runterventiliert haben, also je nachdem, wann wir die BGA abgenommen haben.
Eine Hypoxämie, beziehungsweise wenn wir natürlich mit maximal Sauerstoff, mit unter Volllast beatmen, dann einfach einen hohen O2-Verbrauch. Manche Narkosegeräte können das ausrechnen, wie hoch der O2-Verbrauch ist. Man kann sich auch die Mühe machen, das händisch auszurechnen. Wie auch immer, ist auch noch wichtig. Und dann die Hyperkaliämie durch den Muskelzerfall.
Genau. Was wir nicht vergessen dürfen, ist im Verlauf, also klar eine BGA abnehmen, auf jeden Fall direkt von Anfang an, damit wir eine Baseline haben. Aber es sollte auch noch ein richtiges Labor, also ein Serum abgenommen werden, weil einmal die CK massiv sich erhöht. Da muss man auch gucken, was man mit der Niere dann anstellt. Das Myoglobin wird massiv erhöht, einfach durch den Muskelabbau und den Muskelzerfall. Und unter Umständen zeigen sich schon die ersten Zeichen einer DIC, die man auch mit behandeln muss. Absolut. Also eine Verbrauchskoagulopathie.
Normales Labor abnehmen und engmaschig kontrollieren. Engmaschig sind sich die Autoren nicht ganz einig, aber auf jeden Fall beim ersten Verdacht die erste Kontrolle, damit man eine Baseline hat und dann nicht nur alle 24 Stunden. Also ich wäre für sowas wie 2, 4, 8 und dann 12. Aber das muss jeder in seiner Klinik selbst entscheiden. Da gibt es keine klaren Gesetze für.
Ja. So weit, so ungut.
Ja. Jetzt haben wir schon viel drüber gesprochen, was da eigentlich kaputt ist. Wie lösen wir das Ganze denn aus?
Triggersubstanzen. Man weiß mittlerweile, dass MHan selten, also ganz, ganz, ganz selten ohne Triggersubstanzen auftreten. Tatsächlich können psychischer Stress und körperliche Betätigung da nochmal die Schwelle ein bisschen herabsetzen, aber es braucht tatsächlich medikamentös einen Auslöser dafür. Diese Triggersubstanzen sind zwei Gruppen von Medikamenten. Das eine sind depolarisierende Muskelrelaxantien. Hier muss man eigentlich nur Succinylcholin nennen. Mhm. Also Lystenon, das kennt ihr von der Schnelleinleitung wahrscheinlich. Ansonsten haben wir keins, was am Menschen zugelassen ist. Aus der Veterinärmedizin gibt es da noch einige andere, aber die solltet ihr hoffentlich nie in die Hand kriegen. Und das andere sind volatile Anästhetika aus halogenisierten Kohlenwasserstoffen. Da sind Halothan, Enfluran, Isofluran, Desfluran und Sevofluran. Also unsere Standard-Narkosegase in Airquotes, die wir jeden Tag verwenden, können bei diesen Patientinnen und Patienten zum Muscular Meltdown führen.
Genau. Beim Succi muss man so ein bisschen sagen, dass sich die Autoren nicht hundertprozentig einig sind, ob das Succi das auslöst oder es nur verschlimmert, weil natürlich früher oft die Narkose mit Succi eingeleitet wurde und dann mit Dampf weitergemacht wurde. Das ist nicht hundertprozentig geklärt. Genauso werden einige Drogen angefeindet, dass sie das auch machen, aber auch da gibt es wenig belastbare Literatur.
Wie genau die Medikamente diesen Ryanodin-Rezeptor so aus der Fassung bringen, ist überhaupt nicht erforscht. Man weiß es nicht. Und was für euch ganz wichtig zu wissen ist, für die, die schon auf der Intensivstation arbeiten, das ist kein reines OP-Szenario. Auch da, wo zum Beispiel Anaconda verwendet wird auf der Intensivstation oder wo unter Umständen auch mal eine Intubation auf Intensivstation mit Succinylcholin durchgeführt werden kann, kann die MH auftreten.
Differentialdiagnosen, ich will euch jetzt nicht langweilen mit 1000 Differentialdiagnosen. Man muss sich aber bewusst machen, die MH ist selten. Es gibt andere Sachen, die häufig sind. Die Trias an Symptomen, also Hyperkapnie, Tachykardie und Hyperthermie, ist schon sehr, sehr griffig. Aber gerade einzelne Symptome treten ja häufig aus. Also ich CO2-Anstieg bei insuffizienten Beatmungseinstellungen oder jetzt Kapnoperitoneum und Tachykardie, inadäquate Narkosetiefe, Volumenmangel, um nur ein paar zu nennen. Also hinterfragt natürlich immer, kann es andere Gründe dafür geben. Andererseits darf es natürlich die Behandlung der MH dann nicht schuldhaft verzögern.
Eine Differentialdiagnose ist allerdings wichtig, die muss man kurz erwähnen. Das ist die analgetika-induzierte Rhabdomyolyse. Die muss man zur MH klar abgrenzen, weil es ein komplett anderer Pathomechanismus ist und auch eine andere Therapie braucht. Das ist sowas, was häufig bei so Muskeldystrophie, Becker und Duchenne auftritt zum Beispiel. Da ist das Sarkolemm einfach komplett brüchig von Haus aus schon, sodass es einfach kaputt geht und dadurch der Zellschrott eben in die Blutbahn gelangt. Aber da kann man mit der Therapie, die man für die MH angedacht hat, nicht viel machen. Das muss man eben anders behandeln.
Genau, da ist denn hauptsächlich beim MH ist es Hypermetabolismus. Bei der AIR ist es hauptsächlich einfach Zellschrott. Das sind einfach zwei Sachen. Und da gibt es auch keine kausale Therapie, die es bei MH mehr oder weniger gibt, sondern eigentlich nur den Zellschrott beseitigen.
Also wichtig ist es, dass wir schon in der Prämedikation uns anfangen, Gedanken dazu zu machen, wo uns eine MH erwarten könnte. Deswegen fragen wir ja auch nach Muskelerkrankungen. Deswegen fragen wir, ob es schon mal eine, in Anführungszeichen, Narkoseüberhitzung bei dem Patienten, der Patientin selbst oder auch bei Blutsverwandten gegeben hat. Das wird ja autosomal dominant vererbt. Deswegen kann man da schon seine guten Rückschlüsse ziehen. Sollten irgendwelche neuromuskulären Erkrankungen, wie die bereits oben erwähnten, vorhanden sein, dann kann man das im Prämedikationsprotokoll vermerken und direkt von Anfang an eine triggerfreie Narkose fahren. Präoperativ wird selten eine Muskelbiopsie entnommen, um zu gucken, ob eine MH vorliegt. Meistens wird das erst im Nachgang, sollten Symptome aufgetreten sein, gemacht, um das zu verifizieren.
Ich muss sagen, das ist so ein bisschen schade. Also natürlich ist diese ganze Diagnostik, wir kommen da nachher noch zu, ist aufwendig. Insofern schade, du hast es gesagt, autosomal dominant vererbt. Es ist jetzt nicht beschrieben, dass das mal eine Generation überspringt. Aber wenn die Eltern da irgendwas haben, dann wäre es ja aus anästhesiologischer Sicht eigentlich wünschenswert, wenn die Leute sich testen lassen und nicht darauf warten, dass sie irgendwann im Rettungswagen doch Succi kriegen oder irgendwer in einer Notfallsituation doch den Dampfhahn aufdreht. Aber so läuft es leider nicht.
Wir haben gelernt, im Rettungswagen wird sowieso kein Succi gegeben. Es gibt keinen Grund, im präklinisch mit Succinylcholin zu relaxieren.
Ja, bei der Studie, die ich eingangs präsentiert habe, da ging es um RSIs. Und das war eine aktuelle Studie aus Schweden und der Schweiz. Und 60% der innerklinischen RSIs wurden dort in dieser Studie noch mit Suki gemacht. Und das war nicht 20, also die Daten sind aus den 2010er Jahren, aber trotzdem muss man sagen, ich glaube, so raus ist das Suki, wie wir es uns wünschen, nicht.
Nein.
Aus der
leider Praxis. Nicht.
Und es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo es einfach sehr, sehr praktisch ist. Ich denke jetzt bei
innerklinisch, ja klar.
Ja, Hüftlux in einer Notaufnahme.
Ja, zum Beispiel.
Also wo man wirklich nur kurz einmal das braucht und das Esmeron dann halt 90 Minuten wirkt.
Ja.
Gut, wir sind abgeschweift.
Abgeschwiffen. Tatsächlich ist das einer der wenigen Momente, wo man guten Gewissens auch eine echte Prämedikation aufschreiben kann. Eigentlich sind Benzos ja mittlerweile verpönt in der Prämedikation. Man kann mal ein bisschen Clonidin geben, aber es hat ja selten den Effekt, den es haben soll, außer jetzt bei Kindern. In dem Fall ist es aber tatsächlich sinnvoll, weil die MH ja durch Stress zusätzlich getriggert werden kann, beziehungsweise die Schwelle weiter herabgesetzt werden kann. Wenn die Patienten also ganz entspannt in den OP gehen, ist es besser.
Dann kommen wir dazu, wir haben einen Patienten, der eine MH-Disposition hat und wir wissen es und wir wollen da Narkose machen.
Ja, das Eleganteste ist natürlich, keine Narkose zu machen. Also wenn wir uns eines Regionalverfahrens bedienen können, sollten wir das tunlichst auf jeden Fall machen. Dann kommen die Patientinnen gar nicht in die Verlegenheit, mit Gas oder mit Suki in Berührung zu kommen. Wenn das natürlich nicht geht und wir müssen eine Narkose machen, müssen wir ein paar Sachen vorher beachten.
Ich möchte noch mal kurz einhaken, weil du hast natürlich absolut recht. Das Wichtigste wäre mir aber zusätzlich zu den Regionalverfahren, diesen Patienten als erstes zu machen. Ich denke jetzt so an Unfallchirurgie und der Patient kommt als zweites und das erste war ein Kind, was eine Maskeneinleitung brauchte.
Ja, der ganze Saal steht voll mit volatilen Anästhetika.
Genau, der ganze Saal ist voll mit Sevo. Das ist für diese Patienten nicht das richtige Setting. Das heißt, neben dem Narkoseverfahren ist hier auch der OP-Platz wichtig.
Und dann hake ich nochmal kurz ein und sage, wenn ihr die Möglichkeit habt, selbst wenn sowas als Notfall kommt oder so, macht die nicht im Dienst, macht die während ihr viel Manpower da habt, weil wir kommen nachher noch dazu, warum das sinnvoll ist, Manpower zu haben bei solchen Patientinnen. Also ein anderes Monitoring als sonst braucht ihr eigentlich nicht. EKG, Blutdruck, SpO2, ETCO2 muss natürlich anliegen. Sinnvoll ist bei solchen Patientinnen eine Temperatursonde, die sollte auch ordnungsgemäß platziert sein. Also wenn ihr diesen Nupsi so halb aus dem Mundwinkel raushängen habt, bringt euch das relativ wenig. Am elegantesten ist es natürlich, wenn ihr einen Temperaturblasenkatheter habt.
Genau.
Das kommt auch ein Stück weit drauf an, genauso, also Blasenkatheter genauso wie eine arterielle Kanüle, die für regelmäßige BKAs natürlich sinnvoll ist. Wenn das jetzt, keine Ahnung, ein Aortenrepair ist oder sowas, dann haben die das beides sowieso. Wenn die eine Schulterarthroskopie kriegen oder eine Ausschabung oder sowas, dann legt ihr denen keine Arterie und auch kein Temperatur-DK. Aber seid trotzdem wachsam.
Genau. Also das Monitoring, was man sonst auch macht, ergänzt durch zumindest irgendeine Form der Temperatursonde.
Genau. Wichtig ist jetzt, bevor ihr die Patientinnen an irgendeine Art von Beatmung anschließt, muss dieses Gerät triggerfrei gemacht worden sein. Also als ich angefangen habe in der Anästhesie vor langer, langer, langer Zeit, haben wir noch das komplette Kreisteil gewechselt oder hatten ein triggerfreies Gerät irgendwo im OP-Saal stehen, was dann extra reingefahren wurde. Das war meistens ein Fabius Ciro oder eine Sula. Das ist kein Witz, ich bin alt. Mittlerweile weiß man, dass es reicht, 10 Minuten lang mit dem Flush das Gerät zu spülen und alle Schläuche und Filter zu wechseln. Da müsst ihr bitte an die Gasprobenleitung, an die Wasserfalle und an den Atemkalk denken. Die werden oft vergessen. Und der Gasvapor oder die Gasvaporen müssen vom Gerät abgebaut werden.
Das hat zwei Hintergründe mit den Gasvaporen. Zum einen will man natürlich vermeiden, dass irgendwie unbewusst, wenn die Narkose doof ist, jemand doch dahin greift. Also Teufel ist ein Eichhörnchen, dann gab es doch eine Ablösung. Oder man hat in dem Moment nicht dran gedacht. Und zum Zweiten zumindest ausschließen, dass da irgendeine Leckage vorliegt.
Wahrscheinlich muss man das nicht extra dazu sagen. Also auf die Idee werdet ihr sicher gekommen sein, aber leitet die Leute im Saal ein. Dann müsst ihr die nicht an zwei Narkosegeräte anschließen, sondern könnt quasi direkt vor Ort bleiben. Bevor die irgendwas kriegen, ihr irgendwas in diese Patienten rein injiziert oder inhaliert, solltet ihr euch das Dantrolen bereitstellen. Dantrolen ist eigentlich von Haus aus auch ein Muskelrelaxant, das aber im klinischen Setting eigentlich nicht verwendet wird. Und das ist die einzig kausale Therapie für die MH. haltet es euch in Reichweite und guckt, dass ihr ausreichend Personal dabei habt, um das Dantrolen aufzulösen. Das löst sich nämlich richtig, richtig schlecht. Das sind Antibiotika ein Scheißdreck dagegen.
Ja, wenn wir das alles haben, machen wir eine triggerfreie Narkose.
Jo.
Das heißt, wir verzichten auf Gas. Wir machen heutzutage am ehesten die Propofol-Tiva. Andere Sachen sind, glaube ich, nicht so etabliert. Man muss vielleicht dazu sagen, zu der Tiva, man weiß, dass Lachgas und Xenon, wer wirklich Xenon in seiner Klinik hat, Respekt, aber dass die sicher sind. Also wenn ihr das habt, das darf verwendet werden, die triggern das nicht. Genau. Was macht man mit der Atemwegssicherung?
Ja, genau. Die Frage stellt sich natürlich, Larynxmaske oder Tubus. Prinzipiell könnte man theoretisch eine Larynxmaske nehmen, wenn man eine triggerfreie Narkose fährt und sich da ganz sicher ist. Theoretisch geht's, aber allerdings ist ein Frühzeichen der MH natürlich dieser Trismus, also der Masseterkrampf. Die Leute beißen euch komplett zu. Ihr könnt dann nicht mehr umintubieren, wenn das dazu kommt. Ihr habt auch gar nicht mehr die Zeit zum Umintubieren. Ich würde fast vorschlagen, macht einfach einen Tubus rein.
Ja, besonders, weil sich das ja auch nicht so einfach wegrelaxieren lässt, wie wir oben schon gesagt haben. Ich glaube, die Sicherheit würde ich auch nehmen wollen, dass ich den Tubus nehme.
Ja. Wenn ihr wisst, die Patienten haben eine Prädisposition oder hatten schon mal eine MH in der Narkose, dann achtet auf eure Alarmgrenzen. Stellt euch die richtig eng ein, die Herzfrequenz, das ETCO2 und auch die Temperatur. Ja, es gibt auch bei der Temperatur Alarmgrenzen, die man einstellen kann.
Also ich würde ja sagen, das muss man immer machen.
Bei der Temperatur habe ich noch nie die Alarmgrenze verstellt.
Doch, doch, habe ich schon tatsächlich schon häufiger. Und ich finde, man sollte zumindest bei jeder Alarmgrenze wissen, wo sie steht.
Ja.
Und also auch wenn es das Autoset ist, was man drinnen lässt. Und ich persönlich stelle mir die Alarmgrenzen immer eher sehr, sehr eng ein, auch bei ja nicht MH-Narkose, weil ich aber persönlich nicht der bin, der die ganze Zeit auf den Monitor starrt.
Ja. Also
möchte ich, dass das Ding bimmelt, wenn irgendwas nicht stimmt.
Eine Sache ist noch wichtig, das muss ich als kleiner Team-Timeout-Streber ja natürlich jetzt noch anbringen. Redet mit der operativen Seite darüber, dass es diese Prädisposition gibt. Die können euch unter Umständen, wenn ihr nicht unters Tuch gucken könnt, Bescheid sagen, wenn die Patienten anfangen zu krampfen. Die sind direkt dran, die spüren das, die sehen das.
Kommen wir zur Therapie.
Ja, wenn die Verdachtsdiagnose MH im Raum steht oder ihr wisst, die Patienten haben eine Prädisposition oder schon mal eine MH gehabt, dann müsst ihr schnell sein. Das erste ist, wenn nicht sowieso schon eine triggerfreie Narkose gefahren wurde, die Trigger müssen sofort raus. Also Vapor abbauen, Gas ausdrehen, FiO2 auf Volllast 100%, 18 Liter pro Minute. Der Primus kann 18 Liter, der Atlan kann nur 15 Liter pro Minute. Aber spülen, spülen, spülen. Das ganze System muss leer werden, da darf kein Gas mehr drinstehen. Beatmungsgerät wechseln hat man früher gemacht, wird nicht mehr empfohlen, weil es erstens mal zu lange dauert. Und wenn ihr selbst, wenn ihr einen Ambubeutel anschließen wollen würdet, ihr müsst die Patienten so krass hyperventilieren, dass ihr das mit dem Ambubeutel und ohne Narkosegerät gar nicht schafft.
Ja, also ich muss sagen, in den meisten Sälen bei uns, wenn ich mir vorstelle, dass ich unter laufender Narkose das Beatmungsgerät wechseln müsste, ich musste das noch nie, das wäre schon logistisch ordentlicher Stress allein vom Platz her.
Zumal das nächste Narkosegerät, was in der Nähe steht, das aus der Einleitung sein wird wahrscheinlich und das ist auch nicht gespült. Das Kreisteil steht voll mit volatilen Anästhetika.
Ja.
Genau. Wichtig ist in dem Fall nicht zu vergessen, auch wenn ihr in dem Moment alle Hände voll zu tun habt und der ganze Saal voll sein wird mit Menschen, die Patienten haben dann keine Narkose mehr. Ihr müsst einen Propofol-Perfusor aufziehen oder irgendwas anderes und müsst weiter Narkose machen, sonst wachen die euch auf.
Ja, und dann kommen wir zu dem berühmten Dantrolen. So, es gibt wohl noch ein paar andere Indikationen, aber im Endeffekt als Anästhesist kennt man es ja wirklich nur von der MH, muss man sagen.
Ja.
Und das ist halt auch, das ist das Schöne, es ist wirklich eine kausale Therapie, weil es im Endeffekt den Ryanoidin-Rezeptor blockt und damit den unkontrollierten Calcium-Ausstrom verhindert. Also wir können quasi das Problem beheben und damit verringert das Calcium in der Zelle und führt damit zu einer Muskelrelaxation, weil weniger Calcium in der Zelle, wie wir bei der Physiologie erwähnt haben, in der Muskelzelle macht auch weniger Kontraktion.
Ja. Genau. Wo kriegt man das Dantrolen her? Das ist festgelegt. In jedem OP-Saal, in jedem OP-Bereich steht das Dantrolen an einer ganz bestimmten Stelle. Meistens ist es da, wo auch das Reha-Brett und der Reha-Wagen und der Defibrillator sind. Das gibt ein Schild, das ist rot und gelb und da steht dann Drolen drauf und das muss von überall im Flur einsehbar sein. Und wenn der OP-Flur zu lang ist, muss es an zwei verschiedenen Stellen gelagert sein oder an drei, je nachdem. Und in jedem OP-Bereich, wo Narkosen durchgeführt werden, gibt es ein eigenes Dantrolen-Depot, was innerhalb von kurzer Zeit erreichbar ist.
Genau.
Wenn ihr das braucht, dann braucht ihr Hilfe. Das muss nämlich aufgelöst werden. Das ist ein Pulver, ein weißes oder so gelblich-weißes Pulver und das wird mit Aqua aufgelöst. Die Durchstechdinger sind alle mit in diesem Karton drin. Das ist alles vorhanden. Ihr müsst da nichts mehr dazu holen. Aber
Vorsicht, bei den neueren ist das Aqua nicht mehr mit drin.
Ach.
Da hat der Hersteller gespart. Also die älteren, da ist Aqua und das Dantrolen drin. Bei den neueren ist das Aqua zum Teil nicht drin. Je nachdem, welche Charge ihr habt.
Gut, dann müsst ihr jemanden schicken, der euch noch die Aqua-Durchstechflaschen mitholt. Und dann muss geschüttelt werden. Das Zeug löst sich wahnsinnig schlecht. Deswegen sind da auch zum Aufziehen Filter mit dabei, weil einfach zwangsläufig Partikel in der Flasche verbleiben. Damit man die eben nicht in die Vene drückt, sind Filter zum Aufziehen mit dabei. Und dann kriegt jeder so eine Flasche in die Hand oder zwei und dann muss man schütteln.
Und warum es so viel Schütteln ist, da kann man vielleicht nochmal kurz rechnen. Also der Erstbolus, den die Patienten kriegen sollten, sind 2 bis 2,5 Milligramm pro Kilogramm. Maximal 300 Milligramm. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Patienten mit 80 Kilo, dann bekommt er 200 Milligramm Dantrolen. Eine Ampulle davon hat 20 Milligramm. Das heißt, wir müssen 10 Ampullen auflösen in jeweils 60 Milliliter Aqua. Und das ist nur die Erstdosis. Wir wiederholen diese Dosis so lange, bis die Symptome rückläufig sind und wir unter Normoventilation normales CO2 haben. Das heißt, es ist da wirklich viel aufzulösen. Also 10 Ampullen für einen Durchschnittspatienten, allein der Erstbolus.
Und ja. Normales CO2 heißt in dem Fall nicht die diagnostische Grenze von 60 mm Hg, die vorhin genannt wurde, sondern das CO2 muss unter Normoventilation unter 45 mm Hg gefallen sein. Vorher könnt ihr nicht aufhören, Dantrolen zu geben.
Und man sollte hier jetzt nochmal betonen, dass jede Verzögerung der Dantrolengabe nachweislich zu einer erhöhten Rate an MH-assoziierten Komplikationen und zum Tod führt. Also das heißt, es geht hier auch wirklich um Zeit. Und die erste Sache, die wir schnell machen müssen, ist die Diagnose stellen und dann schnell das Dantrolen auflösen und den Trigger rausdrehen natürlich.
Also Kausaltherapie ist das tatsächlich das Einzige. Wir kommen nachher noch dazu, was man auch so an Supportivtherapie machen kann. Wichtig ist ein Punkt. Früher hat man gesagt, dass Dantrolen würde die Muskeln so stark relaxieren, dass die Patienten hinterher nachbeatmet werden müssen. Ich habe es tatsächlich auch noch so gelernt, habe jetzt aber erfahren, dass das mittlerweile nicht mehr so gelehrt wird.
Also über diesen anderen Mechanismus an Muskelrelaxanz macht diese Relaxation meistens keine Beatmungstherapie nötig. Wirkdauer sind so 5 bis 8 Stunden. Man sollte ein vernünftiges Weaning machen, gucken, ob sie genug ziehen, genug VTs und es natürlich kritisch evaluieren. Extubieren würde ich die trotzdem auf Intensivstation, sagt mir mein Gefühl. Ich glaube, ich würde mir nach so einem Ereignis nicht den Stress machen, die im Saal auszuleiten.
Nee.
Zur Applikation ist noch die Sache, das Zeug ist sehr, sehr basisch und macht genau wie analog zu Thiopental, da hatten wir das Gleiche, was ja auch sehr basisch war, Gewebsnekrosen, wenn es para geht. Das heißt, wenn ihr ein ZVK habt, gebt ihr das Ganze bitte über ein ZVK. Wenn ihr keinen ZVK habt, sollte die ZVK-Anlage das Ganze nicht verzögern. Aber wenn ihr es mehrfach geben solltet, sollte man drüber nachdenken, ob der Patient nicht irgendwann ein ZVK braucht.
Ihr habt, wenn ihr das im Tagesprogramm macht, habt ihr unter Umständen die Manpower, dass einer sich mit der ZVK-Anlage beschäftigen kann, während die anderen schon auflösen und die erste Dosis geben. Aber spätestens die zweite Dosis, also nach 10 Minuten, sollte dann über den ZVK erfolgen und nicht mehr über eine periphere Vene.
Ja, und auch bei der peripheren sicher sein, dass die intravasal liegt. Also Rücklaufprobe.
Ja, im Zweifel ist die Gewebsnekrose besser als ein Kreislaufstillstand, weil die wird so oder so kommen. Die Muskeln sterben in jedem Fall, wenn ihr das Zeug dann nicht reinkriegt.
Ja, genau. Eine Besonderheit, die mir noch aufgefallen ist, als ich in die Fachinfo geguckt habe, das Dantrolen enthält 3 Gramm Mannitol pro Ampulle. Und jetzt sind 3 Gramm noch nicht super viel, aber wenn wir jetzt mal so rechnen, dass wir schon in der Erstdosis 10 Ampullen geben, also 30 Gramm und zum Teil bis zu 40 Ampullen geben, dann sind wir schon bei 120 Gramm. Und dann ist das plötzlich schon eine relevante Dosis Mannitol. Mannitol ist ein Osmodiuretikum, was hauptsächlich, soweit ich weiß, zur Senkung des Hirndrucks bei intakter Blut-Hirn-Schranke eingesetzt wird. Und wenn man hier mal in die Dosierungsempfehlung reinguckt, dann sind wir bei einem erwachsenen Patienten von 80 Kilo bei einer Dosis von 120 bis 160 Gramm zur Hirndrucksenkung. Das heißt, die 120 Gramm, die wir als Wiederholungsdosis vielleicht beim Dantrolen geben, ist eine therapeutische Dosis, die wir da verabreichen. Das sollte man einfach mit auf dem Schirm haben, besonders da wir nachher auch zur forcierten Diurese kommen, aufgrund der Rhabdomyolyse, dass man schon mit dem Dantrolen Diuretikum mitgibt. Schwangere, es gibt keine Literatur zu Schwangeren, muss man ehrlich sagen. Es gibt ein paar Fallberichte. Keiner macht Studien bei so einem seltenen Krankheitsbild an so einer Risikogruppe. Es gibt einzelne Fallberichte, die sagen, es ist sicher für die Schwangeren und für Kinder. Aber das sind einfach nur Fallberichte. Das ist keine offizielle Empfehlung.
Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wir haben ja ein Problem mit den Calcium-Rezeptoren bzw. Calcium-Kanälen. Man könnte ja jetzt einen Calcium-Antagonisten geben. Das ist eine schlechte Idee, weil Calcium-Antagonisten in Verbindung mit dem Dantrolen zu Fehlfunktionen der Herzmuskelzellen führen und damit zu Herzrhythmusstörungen. Und spannenderweise sind die Herzmuskelzellen, also die Herzmuskulatur, gar nicht von der MH betroffen. Das Herz funktioniert einwandfrei, bis eben das ganze Kalium aus den Muskelzellen freigesetzt wird. Aber das betrifft ausschließlich die quergestreifte Muskulatur.
Ja, deswegen keine Calcium-Antagonisten geben, wenn ihr Dantrolen gebt. Aber ich denke, dass man sowieso in dem Moment hoffentlich da nicht dran denkt.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ihr müsst auf jeden Fall zu der kausalen Therapie mit dem Dantrolen noch eine supportive Therapie dazu machen, weil natürlich nebenher noch ganz viel kaputt gehen kann, was man abfedern müsste. Das wird oft vergessen, weil einfach in dieser Situation fürchterliches Chaos herrscht. Ihr seid in der Akutphase einem unglaublich hohen Workload ausgesetzt. Hier greift auch wieder das Crew Resource Management. Seid ein guter Leader, seid aber auch ein gutes Teammitglied. Ihr seid selber mit im Team, ihr seid selber mitverantwortlich, aber behaltet den Überblick und guckt, was muss noch außenrum gemacht werden.
Gehen wir so ein bisschen durch. Ich würde sagen, wir machen so ein bisschen nach Oberpunkten. Was ich finde, erstmal die Operation. Wir müssen, hast du schon gesagt, schnell mit den Chirurgen sprechen, dass die wissen, was los ist. Und dass diese, wenn die OP schon begonnen hat und es möglich ist, die OP zeitnah beenden. Ja? Genau. Wenn die OP noch nicht begonnen hat und es nicht eine lebensnotwendige OP ist, in dem Moment lebensnotwendig, dann wird die natürlich nicht begonnen. Hm?
Genau. Wenn sie schon angefangen ist, wie gesagt, schnell wieder zunähen, gucken, dass nichts blutet, dann müsst ihr das CO2 wieder loswerden, was dieser ganze Muskelstoffwechsel produziert hat. Das heißt, ihr steigert das Atemminutenvolumen auf das 3- bis 4-fache. Das klingt gruselig viel, das ist auch gruselig viel. Ihr braucht das aber in dem Moment, sonst werden euch die Leute unglaublich acidotisch. Hm? O2 muss auf Volllast, wie gesagt, 10 bis 18 Liter pro Minute.
Genau.
Genauso kriegt ihr natürlich, also die Patienten werden sauer. Die werden einmal sauer durch das ganze CO2, dann werden die sauer durch das Laktat, was entsteht, wenn die Muskulatur quasi anaeroben Stoffwechsel macht, puffert die Leute. Trisspuffer sind hier das Mittel der Wahl, weil sie kein zusätzliches CO2 verursachen. Wenn ihr nichts anderes habt, nehmt trotzdem Nabig und hyperventiliert noch ein bisschen mehr. Ihr müsst die Patienten irgendwie in einen normalen pH-Bereich kriegen.
Genau. Man muss sich einfach bewusst sein, dass wenn man Nabi gibt, weil man nichts anderes da hat, dass dann zusätzlich CO2 anfällt, das ist natürlich doof in der Situation.
Ja. Die Hyperthermie muss behandelt werden, weil auch die natürlich dann Gewebsschäden generell machen kann, auch an der Haut, auch an den inneren Organen. Ihr wollt die Patienten unter 38,5 kriegen, also quasi ohne Fieber. Das geht einmal durch die Oberfläche. Also ihr könnt die Oberfläche kühlen. Manche Behrhacker oder Warmtouch-Geräte haben eine Kühlungsfunktion, die ihr einschalten könnt. Wir haben so Isolationsstiefel für die Patienten, wo man Coolpacks reinpacken kann. Und ihr könnt Decken in den Kühlschrank legen und könnt die dann auf die Patienten legen, weil die ganze Geschichte wird länger dauern. Also das ist nicht innerhalb von 10 Minuten erledigt und alle atmen auf. Es lohnt sich also schon, da auch dann für später vorzusorgen. Das Zweite, was ihr machen könnt, um die Patientinnen kalt zu kriegen, sind Kühlkatheter. Also entweder die von der Intensivstation holen, die Coolguards, oder einfach kalte Infusionslösungen, 2-3 Liter.
Genau. Da muss man natürlich aufpassen, dass man die nicht überinfundiert, aber 4 Grad, also das kann man, wenn man es mal gemacht hat, auch auf der Intensivstation gut sehen. So 2 Liter, 4 Grad kalte, volle Elektrolytlösung macht schon was an der Körpertemperatur, zumindest kurzfristig.
Wenn ihr kalte Infusionslösungen gebt, gebt die lieber über eine periphere Vigo, weil ihr die nicht direkt ins Herz infundieren könnt.
Zumindest nicht mit einer hohen Laufrate. Genau. Und wenn das Abdomen eh offen ist, dann wäre es noch eine Option, mit kalter Spüllösung über dich von den Chirurgen zu spülen und somit runterzukühlen.
Cool, wäre ich gar nicht drauf gekommen.
Ansonsten natürlich Monitoring komplettieren. Das heißt, am Ende muss der Patient, ich sage jetzt mal, bei mir im Klinikjargon voll aufgerüstet sein, ZVK-Arterie, DK mit Temperaturmessung, wenn das nicht Standard bei euch. Und der kommt natürlich danach auf eine Intensivstation. Und was ich schon gesagt habe, engmaschige Laborkontrollen und BGA-Kontrollen, wenn das nicht selbstverständlich ist. CK, Laktat, Elektrolyte, Krea, LDH und auch die Transaminasen müssen, wie bei jeder Rhabdomyolyse, engmaschig kontrolliert werden.
Denkt dran, dass auch Stunden nach der Trigger-Exposition die Symptome sowohl wiederkommen als auch neu auftreten können. Ihr müsst die adäquat erkennen und ihr müsst die auch behandeln, auch wenn ihr zum Beispiel auf der Intensivstation tätig seid. Also nach 13 Stunden traten erneute Symptome auf, bei jedem 5.
Ja, akutes Nierenversagen. Bei Rhabdomyolyse, das ist eigentlich ein Thema für sich, aber die wichtigsten Kernpunkte mal kurz zusammengefasst. Patienten brauchen DK, wie schon erwähnt, um bilanziert zu werden. Und forcierte Diurese, das ist einer der wenigen Gründe, warum wir Volumen also und Diuretika gleichzeitig einsetzen, also Gas und Bremse gleichzeitig. Und in dem Fall ist das Ziel, 1 bis eher 2 Milliliter Urin pro Kilogramm pro Stunde zu erreichen, weil im Urin halt Myoglobin anfällt, massiv. Und das macht die Glomeruli kaputt. Das heißt, wir wollen den Urin so dünn halten, dass möglichst wenig Myoglobin in den Glomeruli drin ist und das raus kann. Das ist der Gedanke. Und das machen wir mit Volumen, das machen wir mit Schleifendiuretika, also Normalverfuse mit. Und bedenkt in dem Moment, wir haben das Mannitol auch schon drin. Also nur als Hintergedanken, da ist schon Diuretikum mitgegeben worden.
Ja. Die Hyperkaliämie, die anfällt durch den Muskelzelluntergang, wird wie die ganz normale Hyperkaliämie therapiert. Also ihr wisst den Drill, Blasenentzündung sowieso, ihr gebt Insulin, Glucose, wenn nichts mehr hilft, Plasmapherese.
Genau, dazu haben wir einen Artikel und auch einen Podcast. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken, wie man damit umgeht. Aufgrund der disseminierten intravasalen Koagulopathie brauchen die eine Heparinisierung. In erster Linie erstmal Low Dose. Da sollte man auf dem Schirm haben, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass es sein kann, dass die Niere gerade kaputt geht. Das heißt, wir würden dazu neigen, erstmal unfraktioniertes Heparin zu nutzen und erstmal zu gucken, wo sich die Nierenfunktion hin entwickelt. Und erst wenn die stabil ist, auf Niedermolekulares umzuschalten. Ja, die anderen Sachen, die noch wichtig sind, die wir noch erwähnen wollen, Kreislaufstabilisierung machen wir, wie wir das hoffentlich immer machen, in erster Linie Volumen und Katecholamine. Und da ist wie heutzutage eigentlich immer das Katecholamin der ersten Wahl, das Arterenol, wie es bei uns heißt, beziehungsweise das Noradrenalin, wie dann natürlich der Wirkstoffname ist. Und kreislaufrelevante Herzrhythmusstörungen werden in erster Linie mit Amiodaron behandelt. Wenn es zu persistierenden Tachykardien kommt, ist in manchen Fällen eine Beta-Blockade beschrieben, wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin, aber das ist persönlich, dass ich nicht eine Bedarfstachykardie übersehe und die dann mit Beta-Blockern behandle. Da würde ich schon eher noch ein bisschen zugucken.
Was machen wir mit dem Patienten, wenn die Operation zu Ende ist und nichts passiert ist? Wenn wir wissen, das waren Patientinnen mit einer MH-Disposition, sind aber keine Symptome aufgetreten, dann dürfen die natürlich nach dem Aufwachraum in die Peripherie. Die dürfen sogar nach ambulanten Eingriffen nach Hause gehen, aber die brauchen auf jeden Fall eine längere Überwachungszeit. Behaltet die 2,5 Stunden im Aufwachraum da und guckt sie euch noch an.
Genau. Und auch hier Temperaturmessung zusätzlich, Atemfrequenz und das normale Monitoring, was eh gemessen werden sollte. Aber tatsächlich, man hat mich auch gewundert, man kann die auch ambulant machen, wenn nichts ist. Ja, so viel erstmal zum Akutmanagement beziehungsweise zum perioperativen Management. Was ist, wenn wir jetzt einen Patienten mit so einer MH-Symptomatik hatten? Wie können wir denn sichern, ob das jetzt eine MH ist oder nicht?
Die Patientinnen und Patienten können an ein Zentrum überwiesen werden, wo sowas gemacht werden kann. Und dann wird aus dem Oberschenkel eine Muskelbiopsie entnommen. die kann in vitro mit diesen Triggersubstanzen ausgesetzt werden. Halothan und Koffein wird da lustigerweise genommen. Koffein triggert nämlich auch eine MH in großen Mengen. Und wenn die dann entsprechend reagieren, ist es bestätigt und die Patienten kriegen einen Anästhesieausweis, wo das drin steht.
Ja, mit dem Koffein ist es leider so, dass das in vivo scheinbar nicht so ist, sonst könnte ich sicher sagen, dass ich keine MH-Disposition habe.
Vielleicht aber hast du einfach noch nicht genug Kaffee getrunken.
Das möchte ich ausschließen. Nachteil des Verfahrens ist tatsächlich, dass es natürlich relativ invasiv ist. Also wir brauchen eine Muskelbiopsie mit vitalem Muskel und ist zeitaufwendig. Man kann das Ganze molekulargenetisch testen. Das heißt, einfach nur eine Blutprobe molekulargenetisch analysieren lassen, ist natürlich deutlich entspannter. Die Leute müssen nicht mal ans Zentrum, sondern nur die Blutprobe muss dahin. Das hat aber ein Problem. Wir haben vorhin gesagt, nur 50% der Mutationen sind bekannt. Das heißt, wir können damit eine MH bestätigen, aber ein negatives Ergebnis schließt sie niemals aus, weil es sein kann, dass es eine unbekannte Mutation ist. Ja, dann muss man am Ende doch wieder den Provokationstest machen.
Wichtig ist auch den Patientinnen und Patienten, wenn sowas sich bestätigt hat, zu sagen, dass sie ihre Angehörigen informieren sollten. Blutsverwandte, Vater, Mutter, Kinder, weil das, wie gesagt, autosomal dominant vererbt wird und die dann vorgewarnt werden können, dass bei ihnen bei jeder Narkose das unter Umständen auch auftreten kann.
Genau. Dann wollen wir euch noch einen kleinen Ausblick bieten, was auf dem Gebiet noch so kommt. Das sind eigentlich zwei Sachen, die wir relevant fanden. Das eine ist eigentlich ganz spannend, das ist Ryanodex. Das ist 2014 von der FDA, also in Amerika, zugelassen. Und das sind Dantrolen-Ampullen oder eine Präparation von Dantrolen, wo 250 Milligramm pro Ampulle drin sind. Das heißt, das ist mehr als das Zehnfache. Das würde natürlich unsere Arbeit, unsere Workload erheblich mindern. Das Ganze ist in Deutschland aber nicht zugelassen. Das heißt, wir haben das wahrscheinlich nicht da, beziehungsweise ich habe es auch noch nie gesehen. Aber theoretisch gibt es sowas. Warum es jetzt hier nicht zugelassen ist, kann ich ehrlicherweise nicht sagen.
Das zweite sind Aktivkohlefilter, die sind in Deutschland zugelassen, die ans Narkosegerät angeschlossen werden können und die im Kreisteil befindlichen Triggersubstanzen relativ zuverlässig daraus filtern können. Die werden an Ex- und Inspirationsschenkel vom Narkosegerät angeschlossen. Allerdings ist die Studienlage da noch zu dünn, um zu sehen, ob es da wirklich einen Vorteil gegenüber des einfachen Spülens, also 10 Minuten mit Frischgasfluss, gibt.
Genau, also ob das wirklich was bringt. Also ja, es eliminiert das schneller. Ob diese schnellere Elimination zu einem Mortalitätsvorteil beiträgt, das wissen wir nicht. Ja, das war ein Ritt durch die maligne Hyperthermie. Vielen, vielen Dank, Jana. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, das mit dir zusammen auszuarbeiten. Ich habe viel gelernt. Willst du nochmal so die Kernpunkte zusammenfassen?
Ich fasse nochmal zusammen. Also die maligne Hyperthermie ist unbehandelt eine tödliche Erkrankung. Die Symptomtrias sind die Hyperthermie, der CO2-Anstieg, die Tachykardie und in Konsequenz auch der Rigor, beziehungsweise für uns als erstes sichtbar der Masseter-Spasmus-Trismus. Mögliche Trigger sind die halogenisierten Kohlenwasserstoffe, in unserem Fall am ehesten Sevofluran, Isofluran, Desfluran und Succinylcholin. Bei Verdacht muss man die Triggersubstanz sofort rausnehmen und alle Trigger beenden. Und die einzige kausale Therapie besteht in der absolut unverzüglichen Dantrolengabe, 2,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, super gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Dir gebühren die letzten Worte. Und
ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht zu recherchieren, es hat Spaß gemacht zusammenzuschreiben und die Aufnahme hat auch wieder Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ich hoffe, dass wir das noch häufiger zusammen machen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Das Codewort für die CME-Punkte für diesen Beitrag ist natürlich Muscular Meltdown.